WDR 3 Podcast. Forum.
Herzlich willkommen, liebes Next Level Publikum hier im NRW-Forum in Düsseldorf. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer vom Kulturpolitischen Forum in WDR 3 zu unserer Diskussion Games, Kunst, Digital, in der wir nicht nur der Frage nachgehen wollen, inwiefern Games und Kunst miteinander zusammenhängen, wo sie sich berühren, wo es Berührungspunkte gibt, sondern auch natürlich nach dem Potenzial fragen wollen, nach dem gesellschaftlichen Potenzial, wo Games mit Bildung, mit Medien, möglicherweise auch mit anderen Kulturpraktiken und Kulturformen in Verbindung treten und was andere Kulturen von Spielen lernen können und vielleicht auch umgekehrt, was Spiele von anderen Kulturpraktiken lernen können. Mein Name ist Sebastian Wellendorf und ich freue mich auf die Antworten und auf das Gespräch mit den Experten in der Runde. Als da sind Lucy Benz, Projektleiterin und Konzeptlerin. Sie ist Game Designerin, man kann sie Game Designerin nennen. Sie haben lange für die Förderinitiative Ein Netz für Kinder gearbeitet und insofern nicht nur einen künstlerischen Blick auf das Thema Computerspiele. Herzlich willkommen.
Danke.
Denise Günemann, im Bereich der damals noch jungen Games haben Sie Ihre Magisterarbeit geschrieben zum Thema Ätna bricht aus. Das Spiel Ätna bricht aus ist schon ein bisschen her, glaube ich.
Ja, ist schon was älter.
Sie waren im Projekt Ethik und Games am Institut für Medienforschung und Medienpädagogik der TH Köln beteiligt und Fachreferentin für kulturelle Bildung bei der Fachstelle für Jugend, Medienkultur NRW und sind nun beim Grimme-Institut unter anderem dort für das Thema Medienbildung zuständig. Herzlich willkommen.
Danke.
Dr. Christian Esch, Musikwissenschaftler, Musiktheater, Schauspieldramaturg, Redakteur, ich glaube beim HR, beim Hessischen Rundfunk und auch Lehrbeauftragter in verschiedenen Universitäten. Und nein, das Digitale ist für ihn auch nicht fremd. Für die Webseite museumsplattform.nrw hat er 2013 den Grimme Online Award mit erhalten. Herzlich willkommen. Und Edgar Bittencourt, ein bisschen der Sonderling auf der Bühne, denn Sie kommen eigentlich aus dem Tanzbereich, waren lange Tänzer in New York, unter anderem in Paris und haben dann nochmal studiert, Grafikdesign studiert und sind nun Art Director beim Spieleentwickler Ubisoft und mit der Welt des Digitalen und natürlich auch mit der Welt des Künstlerischen insofern bestens vertraut. Herzlich willkommen.
Danke, hallo.
Wunderbar, dass Sie alle dabei sind. Ja, Herr Bittencourt, da hinten dieser kleine Pac-Man, das Monster aus, diese kleinen Gespenster aus Pac-Man, die ja uns an allen Stellen hier begegnen in der Ausstellung. Das ist jetzt 35 Jahre her, glaube ich, dass die gestaltet wurden. Anfang der 80er kam Pac-Man raus. Wenn Sie jetzt mal auf die gesellschaftliche Wahrnehmung, was Computerspiele betrifft, schauen, was hat sich geändert, wenn Sie schauen damals und heute? Wo sind wir?
Wow, hat sich Welt verändert. Also ich muss jetzt mal sagen, dass die deutsche Sprache nicht meine Muttersprache ist. Und ich bitte um Verzeihung und einige Sünde um die wunderschöne Sprache von Goethe und Schiller und vielleicht Brecht auch. Also um die grammatikalische Sünde eventuell. Er hat sich enorm viel verändert. Also die Technologie hat es rasant sich entwickelt. Und wir sind in der Lage heutzutage in unglaubliche, tolle, realistische, glaubwürdige Welten zu tauchen. Was wir heute schaffen können, sind echte, richtige Experience. Wir laden Spieler in eine Welt für eine Reise, in eine Welt zu tauchen. Also der Entwicklung in diesen letzten 20 Jahren ist einfach unglaublich. Technisch. Ne? Also wir machen einen sehr technischen Job und das hat unsere Arbeit enorm nach vorne gebracht.
Was würden Sie sagen, was die gesellschaftliche Wahrnehmung betrifft, sind Spiele in der Gesellschaft, was die Akzeptanz und auch vielleicht den, wir werden gleich noch sehr oft und sehr viel über den kulturellen Wert und das Produkt Computerspiele als künstlerisches Produkt zu sprechen kommen. Was glauben Sie, sind Spiele in der Gesellschaft, was das betrifft, angekommen?
Das ist eine sehr interessante Frage und wird wahrscheinlich enorm viel Diskussion geben. Ich glaube, es gibt für mich, also ich bin ein Künstler, ich kann einfach nur kurz definieren, also wenn ich mit Menschen rede, ich sage, ich bin ein Künstler. Ah, ich arbeite für die Computerspiele. Oh. Also, ja, in der Tat, zwei Soundeffekte von Super Mario, great. ha-ho. Also das zeigt, wo wir sind. Wir arbeiten in großen Teams, wir stellen Menschen, die promovierte Informatiker, Fine Arts studiert haben, Autoren, und es bleibt immer noch ein Beigeschmack, mindestens für uns in der Industrie, ich arbeite über 20 Jahre, das ist ein zweiter Klasse Produkt. Das ist, ich weiß nicht, ob die Schuld an den Medien liegt, dass es meistens ein Klischee von unserer Industrie dargestellt wird, dass es Shooter, Gewalt, nackte Frauen etc. etc. Und das bleibt irgendwie etwas negativ, immer noch sehr negativ gefärbt. Und das ist unser Job, mein Job und vor allem Unternehmen wie Blue Byte und Ubisoft, die Tendenz zu kippen. Wir sind dabei, schon seit einigen Jahren. Und dann können wir darüber natürlich reden.
Frau Benz, Sie haben genickt. Nehmen Sie das auch so wahr? Der künstlerische Bereich, das Game Design, fristet immer noch ein Nischendasein?
Ja, das Medium an sich wird noch verkannt oder die Potenziale des Mediums werden nicht gesehen. Ich habe für ein Netz für Kinder viele Menschen auf Workshops der Förderinitiative beraten, die ein enormes Sendungsbewusstsein haben, was in gesellschaftlichen Diskurs oder in einem Sendungsbewusstsein in kultureller Hinsicht ging. Und die wollten sich dann mit ihren Internetprojekten an Kinder richten. Und ich musste da richtig Aufklärungsarbeit leisten, dass Kinder im Netz eigentlich spielen möchten und dass, wenn sie die Kinder erreichen wollen, sie sich des Medium Spiels am besten bedienen sollten oder zumindest versuchen sollten, eine gute Mischung hinzubekommen, weil Kinder nehmen die Chancen wahr, die wir auf einmal haben. Erwachsene tun das weniger, die trennen Medien sehr stark und sehen nicht, dass wir im Spiel die Möglichkeit haben, alle Medien zu kreuzen. Und das Potenzial wird einfach nicht gesehen und es würde gut tun, wenn man das Feld dann ein bisschen mehr von hinten aufräumen würde, um das Medium erstmal als solches zu erkennen.
Hat das auch was mit dem Begriff Spiel zu tun? Ist der Begriff verpönt, wenn der fällt, dass dann erstmal alle, gerade in Bezug auf Bildung, zurückschrecken?
Ja, ich glaube, jeder kennt andere Eltern aus Kindergärten oder Schulen, die man dann trifft, wenn man selber Kinder hat. Und die wollen immer sofort, dass die Kinder irgendwie gefördert werden oder irgendwas im Kindergarten schon lernen, am besten schon mit Englisch konfrontiert werden etc. Nee, die sollen spielen, weil das ist der genialste Zugang zu Wissen oder zu Erfahrungen, die man machen kann. Und da müssen wir uns nur die Kinder angucken und wir verlernen das leider durch Bildungsinstitutionen, durch unseren Werdegang, der in Deutschland immer noch sehr mit dieser humanistischen Bildung in Verbindung gebracht wird, die uns Dinge einfach aufoktroyiert und wir verlieren dadurch das Spielerische, was wir als Kind hatten.
Herr Dr. Esch, wenn wir nochmal schauen auf die gesellschaftliche Dimension. Wir haben jetzt gerade gehört, die Spiele sind irgendwie immer noch nicht angekommen. Trotzdem haben wir seit 2008 die offizielle Anerkennung des Mediums als Kulturgut durch den Deutschen Kulturrat. Also da wird offenbar versucht, das Medium Spiele in die Gesellschaft hinein zu befördern. Aus Ihrer Sicht, welche Bedeutung hat so ein Statement des Kulturrates, Spiele anzuerkennen als Kulturgut?
Zunächst mal würde ich sagen, es ist längst in der Gesellschaft angekommen, das Spiel. Es ist also ein Matter of Fact und über 40% der Deutschen spielen durch alle Altersklassen. Also das ist erstmal eine Tatsache. Es ist einfach da und jeder kennt es und jeder tut es oder fast jeder. Die andere Seite ist, wie es mit der Kultur aussieht. Und da erleben wir weniger Freude und Begeisterung bei dem Thema, als es das Thema zumindest teilweise verdient hätte. Und dieses, Herr Wittenkur, A und O, das kenne ich auch. Also nämlich, als wir damals gesagt haben, wir wollen also ein Next Level Festival entwickeln, vor 8 Jahren, in Köln war das, da bin ich auch genau dieser Reaktion erstmal begegnet. Ach, ihr macht was Tolles in Köln, digital auch mal toll, aber Games, oh. Das hat sich aber verändert. Also es hat sich im Zuge dieser Zeit, im Laufe dieser Zeit deutlich verändert. Bleibt aber trotzdem so, dass wenn wir zum Beispiel ein Next Level Festival machen, dass wir wirklich sehr viele Besucher haben und das ist durch alle Generationen und Gesellschaftsschichten hat man auch das Gefühl. Aber Kulturleute aus den Mitgliedstädten des NRW-Kultursekretariats müsste ich doch gründlich suchen, wenn ich die finden wollte. Obwohl wir ja sehr viel Kunst- und Kulturangebote auch hier machen. Also damit will ich sagen, die Kultur und die Gesellschaft sind nicht immer identisch. An manchen Stellen ist die Kultur deutlich weiter, könnte sein, an manchen Stellen offenkundig auch nicht.
Woran liegt das? Frau Benz, Sie hatten das Bildungsbürgerliche, diesen alten Duktus, dass Spiele einfach nicht so etabliert sind wie andere Kulturpraktiken. Aber Herr Esch, aus Ihrer Sicht, woran liegt das, dass die Spiele so einen schweren Stand haben?
Ja, die Grundskepsis ist natürlich, wie ja auch schon Herr Bittencourt sagte, mit Sicherheit auch damit verbunden, dass es diese Gewaltspiele gegeben hat. Ich erinnere auch an die Amokläufe, an die Diskussion, ob das Game-User sind, Spieler, die dann auch dadurch ermutigt werden, zu solchen Gewalttaten zu schreiten. Wir kennen übrigens solche Diskussionen ja auch aus dem Filmwesen schon viel früher, da hat das ja ganz ähnlich stattgefunden. Gewaltfilme sind aber genau wie in dem Games-Bereich durchaus nicht repräsentativ für die gesamte Branche, sondern eben ein unschöner Teil oder manchmal übrigens auch gelungen, wenn ich an Tarantino denke. Also man kann auch das nicht über einen Bogen schlagen. Ich glaube, das liegt einmal also daran, dass das dem noch anhaftet, und es liegt aber auch daran, und das scheint mir noch das Wichtigere zu sein, dass die Verantwortlichen auch in der Kulturverwaltung und an vielen Verwaltungsstellen, das gilt nicht nur für die Kultur, in einer Generation, aus einer Generation kommen, die nicht Digital Native ist. Und da gibt es einfach Vorbehalte, die haben damit zu tun, dass man Angst hat, überrundet, überholt zu werden, dass man da einer Expertise gegenübersteht, die man selber nicht teilt. Da fühlt man sich dann überfordert und wehrt das ab und argumentiert dann sozusagen analog, oder jedenfalls nicht unbedingt mit Games, um das nicht wirksam werden zu lassen und abgehängt zu werden. Ich glaube, das Thema Abhängen der nicht ganz jungen Generation spielt eine große Rolle.
Frau Günemann, Sie nicken. Ich musste jetzt gerade bei den Ausführungen von Herrn Esch an die Bundeskanzlerin denken, die bei der Gamescom-Eröffnung sich so ein bisschen schwer getan hat, mit den Computerspielen was anzufangen. Stichwort Generation.
Ja, ich glaube tatsächlich, Games sind dann Teil einer größeren Mediendiskussion. Wir sprechen ja viel über Bildschirme, wie nutzen wir Bildschirme. Ich bin noch groß geworden mit diesem, Achtung, du kriegst viereckige Augen, wenn du zu viel schaust, und das zieht sich auch noch so durch. Also die Menschen haben ein bisschen Angst davor, was das Handy, was die Bildschirme mit uns so machen, und die Spiele im Besonderen haben auch manchmal ein bisschen Einstiegshürden, also hohe Einstiegshürden. Sie haben so Interfaces, die nicht jedem klar sind, wenn sie diese Controller nehmen, das muss man erstmal lernen, das musste auch ich mühsam lernen. Und wenn dann die Bundeskanzlerin beim Landwirtschaftssimulator ein bisschen fremdelt, dann liegt das natürlich daran, dass das nicht so leicht zu benutzen ist und diese Steuerungen komplex sind. Ich glaube, dass wir da aber eigentlich auf einem ganz guten Weg sind. Das Smartphone hat schon ganz gut dazu beigetragen, dass die Steuerungen intuitiver werden, dass man nur noch wischt. Wischen kann irgendwie jeder, statt diese bunten Knöpfchen in der richtigen Reihenfolge zu drücken. Aber das ist natürlich ein Hindernis. Also Eltern möchten sich ja vielleicht auch nicht vor ihren Kindern blamieren, wenn sie dann selber spielen und scheitern. Da muss man sich vielleicht auch ein bisschen öffnen und mal sich bewusst machen, dass die Wissensmonopole sich auch verschieben.
Ja. Ich muss auch sagen, dass das Spiel hat so eine intensive Wucht, dass mir schon klar ist, warum viele Leute davor Angst haben, weil du dich in einer Art und Weise mit einem Issue auseinandersetzt, was gewaltig daherkommt. Und dir fehlt die kritische Distanz, die du sofort einnimmst, wenn du vor einem Bild in einer Galerie stehst. Da ist halt einfach viel mehr zwischen dir und dem Bild. Und ich muss sagen, dass ich selber vor 2 Jahren anderthalb Jahren an meine Grenzen gekommen bin, da habe ich die HTC Vive aufgehabt, Virtual Reality, und habe ein Demo damit gemacht, nämlich das Demo, wo du auf dem Schiffswrack unten im Meer stehst und du hast den Sound auf den Ohren und du spürst die Vibration im Controller und du merkst jetzt gleich, kommt was, und dann schwimmt der Wal an dir vorbei und bleibt auf Augenhöhe mit dir stehen. Das hat schon was mit mir gemacht. Also ich konnte es nicht einordnen. Fand ich es jetzt geil oder fand ich es einfach zu viel? Und ich glaube, das ist generell was dem Medium oder Spielen anhaftet. Es ist so gewaltig, dass man auch verstehen muss, dass wir eine Verantwortung haben. Und ich glaube, das ist das, was viele im kulturellen Sektor schon auch wahrnehmen und dann aber sofort mit Ablehnung reagieren, anstatt das Potenzial da zu sehen.
Ja, da sind wir schon mitten in der Wirkmächtigkeit des Computerspiels. Und Sie haben auch die Abgrenzung zu anderen Kulturpraktiken oder Kulturformen und Kunstformen gerade gesprochen, wenn man in der Galerie ist und sich das Bild anschaut. Jetzt sind wir hier in einem sehr künstlerischen Umfeld. Hier treffen ja tatsächlich Computerspiele auf Kunst. Dennoch heißt es, wenn Spiele als Kulturgut anerkannt sind, heißt das auch, dass sie dann als Kunst anerkannt sind? Ist hier gerade ein Bild von der Wand gefallen, das ist auch sehr symbolisch. Herr Esch, was würden Sie sagen? Kulturgut, heißt das auch künstlerische Wertschätzung?
Ich glaube, das war gerade hier der Bildersturm, den wir erlebt haben. Das ist ja auch eine Frage übrigens, wie mit Bildmächtigkeit, die ja Frau Benz gerade aufgeworfen hat, umgegangen wird. Manchmal offensichtlich führt das auch zu Unfällen. Da muss man natürlich einen Unterschied machen. Nicht jedes Kulturgut ist automatisch Kunstwerk, aber jedes Kunstwerk ist automatisch Kulturgut. Und ich würde sagen, es gibt eben bei Games Kunst und es gibt Nicht-Kunst. Und da, wo es Kunst ist, ist es Kulturgut. Da, wo es Nicht-Kunst ist, ist es immer noch Ausdruck der Kultur. Das ist dann immer noch eine Frage, wie man das dann genau bezeichnet. Und ich finde das auch ganz richtig, was vorhin gesagt wurde. Wir sollten jetzt umgekehrt natürlich dadurch, dass wir überzeugt davon sind, dass Games etwas Wichtiges ist und für die Gesellschaft eine kulturelle Bedeutung und Wichtigkeit besitzt, auf gar keinen Fall vergessen, dass eben diese Bildwelt, die Immersion sozusagen, die da eine große Rolle spielt, also dieses wirkliche Aufgehen in den Inhalten, im Content sozusagen, im Spiel, dass das auch eine gewisse Gefahr birgt und dass man dann natürlich auch eine Medienkompetenz dafür braucht, um damit auch umzugehen. Das ist etwas, was man nicht einfach so nur mit Begeisterung, die man allerdings subjektiv sehr stark empfindet, wenn man da drin ist, aber das ist bei Drogen ganz ähnlich, dass man nicht nur mit Begeisterung da an das Thema geht, sondern auch mit einer gewissen Skepsis oder mit einer gewissen, sagen wir mal, Aufklärungsnotwendigkeit, die man da sehen muss. Und ich glaube, dass die Kunst und Kultur sich ständig verändert. Die Kultur, der wohnt ja inne, dass sie verändert, sich verändert, sonst wäre es keine Kultur. Der Kultur wohnt auch inne, dass sie aktiv etwas verändert, sonst wäre es nämlich auch keine Kultur. Und deswegen habe ich natürlich den Anspruch, dass nicht nur die Kultur verändert wird, zum Beispiel durch Games, sondern dass sie ihrerseits, und das ist einer der Hintergründe für die Next Level Konferenz oder des Festivals, dass sie ihrerseits auch die Games in diesem Fall mit verändert. Also das heißt, experimentelle, künstlerische, andere Ansätze bringt, die auch außerhalb des Mainstreams sozusagen der Gamescom oder so liegen. Und dann sehen wir natürlich, was da an Möglichkeiten entsteht und was da am Zusammentreffen von Kultur und Wirtschaft zum Beispiel, beziehungsweise von Kunst und Wirtschaft auch entstehen kann. Denn das sind ja neben Bildung und der Kunst und Kultur ist ja auch die Wirtschaft hier ein ganz wichtiges Thema auf dem Next Level Festival.
Herr Bittenkurt, Sie kommen ja tatsächlich jetzt aus dem Bereich, wo Wirtschaft und Kultur möglicherweise aufeinandertreffen. Sind Computerspiele Kunst, wenn Sie an Ihre eigenen Produkte in der Firma denken?
Plakativ, definitiv. Ich wollte nur kurz reagieren auf Vorurteile gegenüber Computerspielen. Ja. Die Comics in Ende 30, in Anfang 40, würden immer verpönt, immer regelt. Kinder dürfen in Amerika keine Comics lesen. Das würde deren Education oder deren Formation oder Bildung stören. Also dass wir leben ganz was Ähnliches jetzt. Definitiv ist es Kunst und was wir machen, was Sie erwähnt haben, also einem Unternehmen wie Ubisoft zum Beispiel, wir erlauben uns Projekte mit enorm großem Kunstanspruch, auch mit Risiken. Ne? Also natürlich, wir haben unser Portfolio mit großen Blockbusters, die ein bestimmtes Revenue generieren, aber wir haben die Gelegenheit innerhalb Ubisoft für mehrere Projekte, einige experimentell, sogar für einen Konzern wie Ubisoft zu leisten. Ich könnte einige Spiele erwähnen, also wie Child of Light, Valiant Heart. Das sind Projekte, die einen sehr hohen Anspruch an Kunst haben. Der erste in ganz enorm viele gemalte Aquarellen, wunderschöne Bilder, für die sorgen uns für eine sehr angenehme, interessante, immersive Experience. Sie haben über UX gesprochen, als sie diese VR-Experience erlebt haben. Oder eine Valiant Heart, ein Spiel über den Ersten Weltkrieg, also basiert auf Briefe von Soldaten an deren Familien. Also es ist, der Anspruch ist schon sehr hoch und es ist sogar bei großen Konzernen der Ziel.
Es gibt einen Professor am NYU Game Center in New York, Eric Zimmerman, der hat einen sehr wegweisenden Artikel zu diesem Thema geschrieben mit dem Titel Games, Stay away from art, please. Also bitte Spiele haltet euch aus der Kunst raus. Und er hat geschrieben, wenn es um Kunst geht, dann sind Games the nerdy kid at the front entrance held back by the velvet rope from getting inside with all the beautiful people. Also Spiele kommen nicht in den Club rein, wo die schönen Leute sind, sondern Spiele müssen draußen sein. Aber er schreibt auch, was draußen passiert, vor der Clubtür, das ist eigentlich viel interessanter. Was ihn zur Frage bringt, und die Frage gebe ich gleich weiter, Frau Günemann, müssen Spiele eigentlich überhaupt Kunst sein? Ist es überhaupt ein Ziel, künstlerische Aspekte und Kunstdefinitionen, die wir haben, auf Spiele anzuwenden?
Ja, ich bin da ein bisschen bei Zimmerman. Ich denke nämlich auch, die Frage ist ja, was soll das Medium davon haben? Also bringt es das wirklich weiter? Erstmal ist das ja sehr komplex. Also wir fragen bei Büchern ja zum Beispiel auch nicht so sehr, ob das eine Kunstform ist. Also wir müssen auch die Kunstbegriffe ein bisschen trennen. Reden wir über bildende Kunst, ja, in die Dinge wie Skulptur, Malerei fallen, oder reden wir über die wie man auch von der Uni kennt, die Geisteswissenschaften, wo sich die 7 freien Künste von ableiten, wo selbstverständlich auch Literatur drunter fällt, oder wir sagen ja auch, es gibt Filmkunst. In diesem Bereich bin ich auch ganz bei Edgar Bittencourt und sage, Games sind natürlich ein Teil von einem kreativen Schaffen und irgendwie auch eine Kunst, was sie jetzt... Aber die Frage ist, bringt es ihnen was? Also was ist wirklich der Mehrwert? Und ich würde Zimmerman dazu stimmen, dass es eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielt. Es gibt diese Möglichkeiten, wie Lucy Benz das ja auch schon gesagt hat, manche Leute können kleine Spiele machen, kleine Indie-Games, die toben sich aus, andere haben bestimmte Budgets, müssen bestimmte Dinge erfüllen. Das haben sie ja im Film oder in Büchern oder so auch. Also wenn wir in eine Buchhandlung gehen, liegt da ja auch nicht nur hohe Kunst. Das erwartet auch gar keiner, das muss auch nicht sein.
Herr Dr. Esch, sollen wir die Computerspiele von der Kunstdebatte ausschließen und die immer als Kid at the Front Club Door behandeln?
Also ich möchte mal wissen, was man von der Kunst überhaupt ausschließen kann. Also wer kann das denn bitte verfügen? Hier bitte stopp, keine Kunst. Also das ist eine merkwürdige Denke, die dahinter steckt. Aber ich verstehe natürlich, was ausgedrückt werden soll. Lasst uns in Frieden einfach spielen und zweckfrei und nicht immer mit irgendwelchem Anspruch oder mit irgendwelchen effizienten Gedanken im Hintergrund oder Gedanken der Effizienz. Das ist nachvollziehbar. Aber es ist eben nichtsdestoweniger ganz klar, die Spiele haben nun mal die mehreren Seiten, und dazu gehört das auch. Übrigens, auch Schach kann eine Kunst sein, wenn es sehr gut gespielt wird und nicht nur ein Sport. Wir sollten aber auch, da möchte ich nochmal auf das Beispiel zurückkommen mit den Büchern, uns darüber klar sein, es ist nicht das Medium, das entscheidet, ob es Kunst ist, sondern das, der Content des Mediums. Also es ist nicht das Buch, das entscheidet, ob es Kunst ist, sondern das, was drinsteht. Und deswegen sollten wir da auch jetzt nicht ein Medium problematisieren oder thematisieren oder sagen, da soll Kunst rein, da soll Kunst raus, sondern wir sollten einfach darüber nachdenken, als Kulturinstitution zum Beispiel, welche Inhalte sind das, was kann man vermitteln. Übrigens, es geht ja nicht nur um Kunst, es geht auch um kulturelle Bildung zum Beispiel. Das ist ein gigantisches Potenzial bei den Computerspielen mit Frau Benz gemeinsam. Haben wir mal ein Spiel entwickelt als Kultursekretariat für Weltmusik für Kinder, für circa 8- bis 12-jährige Kinder, haben auch öffentliche Mittel übrigens dafür genug gefunden. Was wir nicht gefunden haben, sind private Mittel. Normalerweise würde man natürlich umgekehrt denken, es gibt eigentlich privates Geld für Games, aber die öffentlichen Mittel, vielleicht wegen der Zurückhaltung und die wir ja schon diskutiert haben, fließen weniger. Also da sehe ich manchmal auch eine gewisse Unbeweglichkeit durchaus auch der Wirtschaft gegenüber den kulturellen Möglichkeiten von solchen Spielen. Und würde mir da wünschen, dass die Offenheit auf beiden Seiten auch existiert, wobei ich ein bisschen mehr Vertrauen habe, dass es eine schneller geht als das andere. Ich möchte aber trotzdem noch ergänzen, die kulturelle Bildung und das, was da Games können. Ich möchte nur ein Beispiel liefern. Denken Sie an die Museumsguides zum Beispiel. Ja? Also da haben wir meistens, nicht immer, aber oft haben wir da nachgesprochene Kataloge. Ich habe kürzlich mit meiner Ärztin gesprochen, die dann sagte, ja, dann ich mache dann immer lieber die Kinderguides an, weil das ist viel lebendiger und da brauche ich nicht irgendwelche Informationen, die ich sowieso nachlesen kann, mir auch noch anzuhören. So, und noch einen Schritt weiter gedacht, warum geht man da nicht in die Medialität, über das Auditive sozusagen hinaus und benutzt auch Computerspiele sowohl vor Ort als auch vorbildend auf der Konsole sozusagen, am heimischen PC, als Anreiz, ins Museum zu gehen, diese Dinge zu erleben, die man da virtuell schon erkennen und erleben kann und wohlgemerkt immer mit dem Erlebnis im Vordergrund und nicht mit dem pädagogischen Zeigefinger, denn das geht natürlich total nach hinten los. Aber wir wollen doch ein größeres Publikum gewinnen, wir wollen ja auch ein junges Publikum gewinnen und da kommen wir an Games überhaupt nicht vorbei und da kann man nur sagen, an die Museen, an die Kulturinstitutionen, qualifiziert euch, nehmt Mittel in die Hand, die wir allerdings dafür dringend brauchen, um das dann auch tatsächlich umsetzen zu können.
Herr Bittencourt.
Ich konnte nur zustimmen, was Sie gerade gesagt haben. Also ich kann sehr schwer trennen. Also für mich ist es, wir bieten Unterhaltung, wir bieten Entertainment. Und dadurch wird eine Menge vermittelt. Also wir wissen, wie viele Vorteile Spiele haben für Kinder, für kognitive Entwicklung etc. Also Sie haben auch erwähnt über Skulpturen, Malereien. Ich arbeite in Produktionen, wo Maler, Skulptoren, Autoren, Musiker, Orchester, also es unterscheidet sich nicht viel von meinem ersten Berufsabschnitt. Als ich ein klassischer Tänzer war, in einem großen Open House, wo eine Geschichte auf einer schwarzen Box erzählt wird, mit Regisseuren, mit Theatrical Lighting, mit Storytelling. Also unterscheidet sich kaum von, was ich früher erlebt habe. Es geht um den Content eigentlich. Es gibt viel Müll da draußen, aber es gibt Projekte, die enorm viel Geld investiert werden. Also zum Beispiel ein Projekt, wo wir durch Jerusalem laufen können. Wer in Jerusalem gewesen ist, kann die Straßen und die Gassen erkennen. Oder Paris, der 18. Jahrhundert, London, der 19. Jahrhundert. Oder Ägypten. Also das gibt Recherche, Kostümdesign. Ich finde es nur sehr schade, dass meistens diese Mammutarbeit und einfach reduziert wird. Ne?
Ich würde dafür kurz anschließen. Also was man übrigens auch sehr gut mit Games machen kann, ist die Rekonstruktion von Weltkulturerbe. Wenn ich an die ganzen Kriegszerstörungen denke, die im Nahen Osten stattgefunden haben, das ist grauenhaft und überhaupt nicht nachvollziehbar und es sperrt sich alles in einem und die Haare stellen sich auf, was da passiert ist. Aber wenigstens kann man versuchen, das noch zu retten, was das Gedächtnis sozusagen der Menschheit ist und was da die kulturelle Vergangenheit ist. Und dafür sind Games auch ein hervorragendes Medium, um diese Welten erlebbar zu halten, die leider jetzt nicht mehr physisch existieren.
Es geht ja darum, in vielen Spielen geht es darum, was Episches zu schaffen. Und es ist nichts anderes als, angenommen, ich würde mich dafür interessieren, ein Spiel zu machen, was den Stoff der Panflöte zur Grundlage hat. Und die Kinder, weil ich mache Spiele für Kinder meistens, die Kinder könnten jetzt aber sich entscheiden, nicht die Rolle des Prinzen weiter zu verfolgen und die klassische Reise, sondern sie gucken mal, was der Papageno eigentlich machen würde, wenn er links abbiegt. Und dann sind wir sofort bei einer Interpretation eines klassischen Stoffes und nichts anderes tut auch oft ein Theaterstück. Es nimmt Personen aus der klassischen Kunst und erzählt was mit denen oder guckt dahinter. Das heißt, wir haben die volle Bandbreite aller Möglichkeiten und es kommt immer auf den Macher drauf an und auf das Publikum, das entscheidet, oder auf den Nutzer, der entscheidet, ist das jetzt für mich Kunst und was hat es mit mir gemacht, wie emotional hat es mich getroffen, wie intellektuell bin ich dadurch herausgefordert gewesen, und das haben wir nicht zu entscheiden, aber das Medium birgt alle Mittel und ich glaube, manchmal andere Kunstschaffende haben Angst davor, weil es ein Spektrum an Möglichkeiten bietet, die man auch erstmal bedienen können muss. Und das ist ganz schön anstrengend und es ist halt immer eine Teamarbeit. Du wirst niemanden haben, der alleine ein Spiel entwickelt, wie einen Maler, der alleine ein Bild malt. Das gibt es halt nicht. Es ist halt so auf das Team angelegt, weil es so gewaltig ist, auch von den Arbeitsprozessen, die dahinter stehen, dass das halt auch einfach... Das muss man erstmal können und das macht, glaube ich, vielen anderen Kunstschaffenden Angst.
Frau Günemann.
Ich glaube, dass es auch ein bisschen so ein Zeitfaktor eine Rolle spielt. Also wenn wir uns Rembrandt zum Beispiel angucken, was niemand von uns würde bestreiten, dass Rembrandt Kunst Künstler war und Kunst gemacht hat, aber der hatte auch eine Riesenmaschinerie. Der hatte eine Riesenschule und hat Schüler die Werke malen lassen, die auch oftmals Auftragswerke waren. Also aus heutiger Sicht auch eine Form von einem Produktdesign, von einem Auftrag. Ja, also wir haben jetzt einfach auch noch nicht diese historische Distanz, die uns vermittelt, das ist jetzt schon Kunst, sondern dieser Spielbegriff steht manchmal vielleicht auch noch ein bisschen eben dem im Weg, aber ich glaube, das muss man sich auch bewusst machen. Also in vielleicht in 50 Jahren sind die Spiele, über die wir heute streiten, ganz, ganz klar werden die ausgestellt und als Kunst bezeichnet.
Die gleiche Debatte, die wir beim Film, die wir bei der Popmusik eigentlich auch schon hatten.
Ja, auf jeden Fall, das kommt immer ein bisschen wieder.
Ich möchte noch gern, wenn es um Kunst geht, darauf hinweisen, dass auch nicht nur die Spiele selber, wenn man mit ihnen agiert, künstlerischen Charakter haben können, sondern die Narrative, die Erzählformen, die in den Spielen eine Rolle spielen, ja, das war jetzt interessant ausgedrückt, die sind natürlich auch dann wirksam für zum Beispiel Theater und für performative Formate. Also soll heißen, die lineare Dramaturgie, die normalerweise, die wir kennen, dass also etwas irgendwo anfängt und am Ende endet die Geschichte mit irgendetwas und dazwischen gibt es eine lineare Entwicklung. Das ist in den Erzählformaten des Theaters inzwischen ja deutlich aufgebrochen. Wir haben da ganz veränderte Multiperspektive, Zugänge zu bestimmten Themen. Ich denke jetzt nur an die Borderline-Prozession zum Beispiel im Theater Dortmund. Es gibt noch ganz viele andere Beispiele, die man da nehmen kann. Es gibt auch zum Beispiel eine Theatergruppe Ex Machina, die dann die Games-Levels sozusagen analog nachspielt und das wiederum zum theatralen Prinzip macht. Also das ist, glaube ich, das, was wirklich durchdringend wirksam ist, auch seitens der Spiele, dass es eben interaktiv ist. Das heißt, Inhalte werden vom User mitgestaltet, User-Generated Content, und dass das natürlich dann auch zum Beispiel auf das Frontaltheater, um jetzt beim Theater zu bleiben, Wirkung entfaltet und dass das eben nicht mehr die einzige Form ist, von der Bühne runter Senderempfänger zum Publikum, sondern eben Senderempfänger sind beide Seiten und das wechselt. Das ergibt hochinteressante Ansätze und Formate im Musikbereich, im Theaterbereich und da sind wir, das durchdringt ja die gesamte Gesellschaft, dieses Interaktive, diese User-Generated Content und da wäre es ja auch verwunderlich, wenn es nicht auch die Kunst durchdringt.
Ich wollte nur zurückgreifen, weil es am Anfang unserer Diskussion können Kunst und Spiele voneinander profitieren. Ja. Das ist aber genau was erwähnen, was eigentlich eine interessante Back-and-Forth-Situation ist, dass die Spielindustrie sucht eigentlich Autoren, die nicht lineare schreiben können, weil wir eine nicht lineare Form, eine Geschichte zu erzählen haben. Wir konfrontieren den Spieler mit einer Entscheidung. Also er entscheidet, wohin was passieren soll. Auch sehr story-driven Games gibt es einige Momente eine Entscheidung für diese Interaktivität. Also ich wollte nur einfach zurückgreifen, weil es kommt genau am Anfang unserer Diskussion, dass es beider Seiten sich ergänzen können. Ne?
Herr Dr. Esch.
Ja, und in der Musik ist es eben auch wirksam bei Kompositionen. Ja, also Games, komponieren für Games zum Beispiel ist was völlig anderes als komponieren für Film. Das heißt, da braucht man völlig andere Kompetenzen. Also man braucht die gleiche Grundkompetenz, nämlich zum Beispiel komponieren zu können. Aber dann ist eben die Frage, wie geht man mit dem Komponieren um? Und das wird ja zum Teil beispielsweise auf der Soundtrack Alone oder auf anderen, an anderen Stellen auch wirklich thematisiert. So wie Filmkomposition längst ein Diskurs darüber existiert und das ein großer Zweig ist sozusagen im Bereich des Films, die Musik, so ist es eben auch im Games-Bereich und da wird man auch sehen, was das für interessante Veränderungen für die Musiksprache sozusagen
ist. Darf ich da ganz kurz nachfragen, weil für Games natürlich nicht linear produziert und komponiert wird von A bis Z, man geht einen Weg und kommt an, sondern so wie das Spielen halt ist, man springt hin und her, scheitert, muss Sachen nochmal machen, das bedeutet, dass andere komponieren.
Webern wurde mal der Komponist als der Meister des kurzen Anschlusses sozusagen bezeichnet. Ich habe jetzt nicht mehr genau den richtigen Ausdruck, aber sinngemäß. Und das ist das, worum es da geht. Also man muss nämlich innerhalb von kürzester Zeit anschlussfähig sein musikalisch. Es müssen sozusagen Harmonik und Motivik oder was auch immer das ist, kompatibel sein für unterschiedlichste Anknüpfungspunkte. Das ist eben anders als beim klassischen Komponieren, wo es linear stattfindet.
Frau Gönnemann? Und viele Spiele dauern ja auch deutlich länger als jetzt ein Film. Also es gibt so viele Spiele, bei denen Sie ohne Not 50 bis 100 Spielstunden füllen. Stellen Sie sich vor, da haben Sie eine nervige Melodie.
Das darf nicht nervig werden, ja.
Genau, es muss ja die ganze Zeit funktionieren und die ganze Zeit den Spieler bei Laune halten und trotzdem irgendwie mitreißen. Und ist dann eben auch oftmals an bestimmte Orte gebunden. Also wenn ich in die Höhle gehe, kommt der Sound oder so. Also es ist ein ganz anderes Komponieren, ja. Ja,
definitiv.
Sie sind beim Kulturpolitischen Forum in WDR 3. Unsere Diskussion Games, Kunst, Digital. Die Game Designerin Lucy Benz ist auf der Bühne, die Kulturwissenschaftlerin Denise Günemann, der Direktor des NRW-Kultursekretariats Dr. Christian Esch und der Spieleentwickler Edgar Bittencourt. Wir haben eben schon erörtert, in welchen Bereichen Spiele möglicherweise in andere Bereiche hineinfließen, wie andere Kunstbereiche auch von Spielen profitieren können. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Frage, was es nach sich zieht, wenn Computerspiele als Kunst definiert werden. Stichwort künstlerische Freiheit. In den letzten Tagen, in den letzten Wochen war ein Spiel besonders stark in den Medien vertreten, das Spiel Wolfenstein 2. Für diejenigen, die das Spiel noch nicht gespielt haben und es noch spielen werden oder vielleicht gar nicht wissen, worum es in der Debatte geht. Das ist ein Shooter, Wolfenstein 2, The New Colossus, ein Shooter, in dem man auf sehr vielfältige Art Nazis abballert. Ein amerikanisches Spiel, das Setting ist in den USA und in Deutschland, die Version, die in Deutschland auf den Markt kommt, da gibt es eben keine Hakenkreuze auf den Armen der Nazis. Hitlers Bärtchen gibt es auch nicht. Selbst Hitler heißt nicht Hitler in dem Spiel, sondern Herr Heiler. Und das, was die Debatte am meisten angefeuert hat, ist, dass auch die Juden in dem Spiel keine Rolle mehr spielen. In der deutschen Version sind es keine Juden, sondern sie werden einfach Verräter genannt. Die Debatte, die jetzt natürlich auf der einen Seite entbrennt, ist, stellen wir uns einfach nur vor, wir hatten den Journalisten Christian Schiffer am Freitag auf der Bühne, der gesagt hat, stellen Sie sich einfach nur vor, diese Thematik wäre in einem Kinofilm aufgekommen. Was wäre das für ein medialer und auch gesellschaftlicher Aufschrei gewesen, wenn es sich um einen Film und nicht um ein Computerspiel gehandelt hätte? Herr Bittencourt.
Also ich habe das Spiel nicht gespielt, ich habe nur darüber gelesen. Also ich finde es auch ein bisschen, es schockiert mich ein bisschen. Ich denke, dass es die Handlung des Spiels klingt nach Schrott, wenn ich so sagen darf. Wir müssen auch einen wirtschaftlichen Aspekt denken. Also Deutschland, es ist ein Land, wo man sehr viel Spiel verkauft. Sehr viel. Und wir haben selber die gleichen Probleme wie unterschiedliche Länder. Zum Beispiel, wir dürfen in unseren Spielen keine menschlichen Knochen zeigen, weil die Chinesen kaufen das nicht.
Keine menschlichen Knochen?
Knochen, ja. Wir dürfen in unsere mittelalterlichen Märkte, in unsere Anos keine Bier verkaufen. Oder es muss eine Version für die muslimischen Länder, weil Bier und Schwein wird nicht. Es gibt einen Wirtschaftsaspekt, aber das ist keine Rechtfertigung für dieses Missbrauch also von Geschichte. Und das lässt mich irgendwie ziemlich perplex. Also,
aber wo ist da die
also,
Uhr?
Ja, wie gesagt, das ist, ich arbeite in Unternehmen und wir achten auf sowas. Wir haben eine Liste von Dingen, die wir nicht tun sollen, weil einige Länder oder Versionen für Länder, wo empfindlich oder sensibel sind, menschliche Knochen, Alkohol, ein Bier oder ein Glas Wein, Schweinefleisch oder weniger bekleidete Menschen, ich rede nicht von Frauen. Aber das ist ein extremes Beispiel. Also wahrscheinlich hatten die den deutschen Markt im Visier und wir machen eine softe Version, was absolut nach dieser grobe und vielleicht zu schnelle Einschätzung sehr niveaulos klingt.
Das, was ja der Skandal mir zu sein scheint, ich habe es übrigens auch nicht gespielt, um das deutlich zu sagen, aber ist doch, dass zum Beispiel der Umgang nicht nur mit Hitler, Heiler, mit Bart oder nicht Bart und all diesen Dingen, sondern mit der Verfälschung, dass ein polnisches Mädchen nicht mehr Opfer als jüdisches Mädchen ist von nationalsozialistischer Rassendoktrin und Vernichtung, sondern als allgemeines Kriegsopfer offensichtlich gezeigt wird. Also nach dem Motto, hätte jedem passieren können. Es hat in dieser Form das, was jüdischen Menschen passiert ist, natürlich nicht jedem passieren können. Und da ist es natürlich skandalös, bis hin zur meines Erachtens dann notwendigen Korrektur. Denn das kann man nicht gelten lassen, meines Erachtens.
Frau Gühlmann, da haben Spieleentwickler, aber auch Gesellschaft und möglicherweise auch Medien eine Verantwortung, die möglicherweise noch nicht so ausgeprägt ist wie in anderen künstlerischen Bereichen, kulturellen Bereichen.
Ja, und vielleicht haben wir jetzt so, damit sogar so einen Bogen dazu, warum man das nicht so häufig als Kunst oder Kultur begreift. Weil in dem Moment ist es ja ein Produkt. Es geht ja scheinbar nur noch darum, das gut zu verkaufen und möglichst wenig anzuecken. Und da wird es dann auch schwierig. Dann, wenn es nur um diese Dinge geht, dann ist es natürlich erklärbar, warum das die Gesellschaft auch nicht als solches wahrnimmt, wenn der Hersteller selber nochmal auf den Produktcharakter pocht sozusagen.
Nur der Markt diktiert dann ja offenbar das Produkt. Das ist ja in einem kapitalistisch orientierten Land jetzt nichts Ungewöhnliches. Wer kann da regulieren oder wer sollte regulieren? Der Gesetzgeber?
Ach, ich fände eigentlich schön, wenn das über die Spieler käme. Also wenn da auch mehr eingefordert würde, dass man diese Freiheit belässt, dass man die Kultur in dem Spiel lässt, die da eigentlich drin war. Also dass es eben nicht nur darum geht, möglichst gefällig zu sein, sondern ja, in dem Fall die historische Realität abzubilden. Also die wird ja da auch, das muss man ja sagen, es spielt ja nicht historisch, es ist ja sonst ein fiktives Setting, dass die Nazis den Krieg gewonnen haben. Aber dennoch ist es ja, es referiert ja auf reale historische Ereignisse. Und je mehr die verfälscht werden, desto schwieriger wird es aus meiner Sicht.
Aber da kommt ja den Spielern eine ganz schöne Verantwortung zu. Wir hatten eben über die Verantwortung der ja, aller Beteiligten in der Spieleindustrie und auch in der Gesellschaft gesprochen, Herr Dr. Esch.
Ich wollte Frau Gühnemann auch ergänzen. Ich glaube, das ist natürlich wichtig, da auch Vertrauen in die Spieler zu setzen in den Markt. Aber ich glaube, das reicht nicht aus bei so einem riesigen Medium und mit solchen Verkaufszahlen. Also es gibt ja auch beim Film Prüfstelle und es gibt ja durchaus da eine staatliche Sicht auf dieses Medium. Und ich glaube, das wird auch nicht zu vermeiden sein in Bezug auf die Computerspiele. Also die totale Freiheit, weil es ein Spiel ist, sozusagen ja zu suggerieren, es geht jetzt alles. Das ist klar, dass das nicht sein kann, aber ich glaube auch nicht, dass das in der Games-Industrie auf großen Widerspruch stoßen würde, wenn man da Instanzen einziehen würde, die sagen, also wo sozusagen kritisches, wo die kritische Masse sozusagen erreicht ist. Also ganz ohne wird man da nicht auskommen, das ist ein gigantischer Markt und man muss ja auch über die Förderstrukturen dann ja nachdenken, müsste man die nicht zum Beispiel auch eventuell an der Filmindustrie orientieren, so wie es da den künstlerischen Film gibt, die künstlerische Förderung und dann eben auch die wirtschaftliche Sicht auf das Thema Film. Das sollte man vielleicht ja auch bei Games mal überlegen, ob das nicht notwendig ist, sinnvoll im Dialog mit der Wirtschaft, auch nicht nur im Dialog mit der Wirtschaft, sondern auch mit gematchten Mitteln im Kunstbereich. Denn das, was im künstlerischen oder im kulturellen passiert, kommt am Ende ja auch der Wirtschaft zugute, so wie umgekehrt der wirtschaftliche Bereich Games der Kultur zugutekommt. Also kurzum, ich glaube, das Medium Film kann da manchmal ein ganz gutes Vorbild sein, wie man mit dem umgehen sollte, also auch mit Inhalten umgehen sollte. Was meinen Sie, Frau Gühnemann?
Ja, ich möchte das auch nochmal richtig stellen. Ich werde nicht sagen, dass Spiele immer alles dürfen. Aber in diesem Spiel hat man seinen Antifaschismus genommen. Das ist der Punkt dabei. Also natürlich muss man immer schauen und das ist immer ein Aushandeln, gesellschaftliches Aushandeln, welche Inhalte sind wie in Ordnung. Wir haben die Debatte ja ganz anders oft im Bereich der Darstellung von Frauen. Da sagt die Community auch oft, ach, es ist doch nur ein Spiel, lasst die doch alle halbnackt. Das finde ich jetzt auch nicht in Ordnung. Also da muss man natürlich sich überlegen, welche Bilder werden da wie vermittelt, welches Bild vermittelt man von Frauen. Sind sie immer nur Opfer, sind sie immer halbnackt, sind sie immer willig?
Aber das sind ja alles Fragen, die in anderen Kunstbereichen nicht so eine große Rolle spielen. Wenn ich nackte Frauen malen möchte, dann mache ich das einfach. Und es kann schon sein, dass im Museum dann Leute das nicht so schön finden, aber diese, wie Sie angesprochen haben, diese gesellschaftliche Verantwortung, die Spieleentwickler haben, die ist dann doch noch eine ganz andere, wenn wir auf den Begriff künstlerische Funktion von Computerspielen gucken.
Weil es natürlich ein Massenmedium ist und das ist was ganz anderes als ein Bild, was im Museum hängt, weil es natürlich durch die Verbreitung oder durch den digitalen Zugang so vielen Menschen zugänglich ist. Ja.
Das ist wie vergleichbar wie CDs, wo indiziert steht, weil zu viel Fuck gesagt wird. Da muss man auch damit rechnen, dass man auf dem amerikanischen Markt weniger CDs verkauft. Aber aus künstlerischer Sicht macht man es einfach.
Also jeder Design wird nachher geprüft und Editorial Teams in Paris zum Beispiel, wo unser Sitz von unserem Unternehmen steht, checkt ganz genau, die Dekolleté ist zu tief. Also weil es ein Klischee, die einige Künstler sind so geprägt, Frauen so darzustellen, ne? Ich glaube, es gibt noch einiges zu tun, also da müssen wir tun. Also jede unsere Konzepte zum Beispiel werden genau geprüft. Reicht eine, eine Rüstung für eine Frau, der überhaupt nicht zum Schützen dasteht, aber die Frau halbnackt zum Kampf zu schicken, als absolut nicht glaubwürdig. Und also es gibt noch einiges zu tun. Und das müssen wir, weil, wie Sie gesagt haben, wir erreichen ein enorm großes Publikum. Ne?
Die Frage war ja, wie Computerspiele möglicherweise in der Gesellschaft noch einen festeren, einen nicht so in Frage gestellten Platz finden als Kulturgut. Sie haben das jetzt an einigen Stellen schon alle angesprochen, dass es auch wirklich darum geht, Computerspiele in andere Disziplinen mit zu verweben. Und wir haben an einigen Punkten schon über die Funktion der Bildung gesprochen, Frau Gühnemann.
Man muss auch ein bisschen von so einem elitären Schrift, immer nur Wissen vermitteln über Schrift wegkommen. Also gerade bildungsbenachteiligte Jugendliche können wir mit Spielen wunderbar erreichen und diese Chancen mal zu sehen. Natürlich müssen wir auch alle lernen, Texte zu lesen oder die zu verstehen. Aber das können Sie auch im Spiel noch machen. Also das können Sie ja noch kombinieren. Und die Frage ist doch, wie Sie vielleicht die Jugendlichen auch oder die Kinder da abholen, wo sie sind, wie sie Interesse wecken für Themen und wie sie eben nicht denen immer nur, also ich glaube, das hatten wir vorhin ja schon mal mit diesem Humboldtschen Bildungsideal. Also Lernen darf Spaß machen und das mit Spielen häufiger umzusetzen und interaktiver, es ist was anderes, ob ich passiv, und der Film wird ja zum Beispiel in der Schule auch relativ häufig eingesetzt und nicht nur, wenn die Lehrer gerade keine Lust haben, sondern Filme wie The Day After oder Gandhi oder so, die schauen Kinder ja in der Regel nicht selbst tätig, sondern in der Schule, weil die Dinge vermitteln. Und im Spiel haben sie nochmal ganz andere Erlebnisse. Sie können die Dinge ja ganz anders tatsächlich einfach erleben. Nicht nur sehen und so vor den Latz geknallt bekommen, sondern am eigenen Leib vielleicht fühlen. Also Stichwörter Empathie, Immersion.
Dr. Esch.
Das ist eben ganz wichtig, dass Computerspiele auch im Unterricht eingesetzt werden, wird übrigens in Österreich, glaube ich, längst schon getan. Das BMUK, das Bildungsministerium, ist da schon lange aktiv. Da haben wir Nachholbedarf in so vielen Dingen, was das Digitale und die Schule angeht. Ich glaube auch, dass Computerspiele in der Schule eine Doppelrolle haben sollten. Einerseits eben Teil der kulturellen Bildung zu werden oder der Bildung insgesamt zu werden, aber auch Gegenstand der Bildung, nämlich der Medienkompetenzbildung.
Man muss sich einfach auch bewusst machen, dass wenn man die Digitalisierung nicht in die Schule bringt, das muss ja jetzt gar nicht im ersten Moment Games sein, aber wir müssen die digitalen Möglichkeiten in die Schulen bringen, um auch soziale, also nicht um die Leute sozial abzuhängen. Ja? Also jemand, dessen Eltern im IT-Bereich sind, die selber programmieren oder coden, deren Kinder können das natürlich von denen direkt lernen. Die sind mit der Technik ausgestattet, die sind mit dem Reflexionsvermögen ausgestattet. Aber was machen wir mit den Kindern, deren Eltern kein technisches Verständnis haben und wo die Technik einfach zu Hause auch nicht vorhanden ist. Wir müssen das auch einfach in die Schulen bringen, um nicht noch mehr Menschen digital abzuhängen.
Wir sind eigentlich schon mitten in der Beantwortung der Frage, was eigentlich getan werden muss, damit Computerspiele, ich benutze mal den Begriff, in der Mitte der Gesellschaft ankommen und nicht es dazu führt, was Sie am Anfang angesprochen haben, dass alle sagen, was Sie machen, Game Design, aha, okay, was hat das mit Kultur und Kunst zu tun? Jetzt frage ich mal, weil alle aus so unterschiedlichen Aspekten und Richtungen kommen, Herr Bittencourt, was ist das, was Sie sich am meisten wünschen, damit die Computerspiele, mit die Games noch ein bisschen mehr kulturell in der Mitte der Gesellschaft ankommen?
Wow, das ist eine sehr gute Frage. Definitiv eine Aufklärung, eine andere Debatte über Spiele. Also wir drehen im Kreis um die gleichen Probleme, um diese Vorurteile, diese Ängste über Computerspiele. Und für mich, es wäre interessant, ja, eine Art Anerkennung, eine richtige Debatte und nicht ständig über Klischees. Jedes Mal, dass ich an den Podiumdiskussionen bin,
Killerspiele.
Schießerei oder Gewalt. Würden Sie eine Zigarettschachtel in die Hände Ihrer Kinder drücken? Nein. Es gibt Altersbegrenzung für Spiele auch, genau wie für Filme. Ich hätte gerne eine etwas gesunde, offene Debatte darüber.
Herr Dr. Esch, Sie hatten die Förderung angesprochen. Ist das Ihr primärer Wunsch, um möglicherweise Computerspiele ein bisschen gesellschaftsfähiger oder etablierter zu machen als Kulturform?
Ja, es ist einer der Wünsche. Also die Förderung würde vor allen Dingen bedeuten, und das ist, glaube ich, das, was es so wichtig macht, dass die Computerspiele sich nicht ausschließlich an Gewinn orientieren, an möglichst großen Gewinnspannen sozusagen, sondern dass es notwendig ist, Experiment auch von Gewinnorientierung zumindest in gewissen Umfang abzukoppeln oder nicht ausschließlich darauf zu fixieren. Um das zu erlauben, die Chancen dafür zu bieten, brauchen wir finanzielle Ausstattung, finanzielle Mittel. Ich habe ja schon dafür plädiert, dass die von beiden Seiten kommen sollten, von staatlicher und privater Seite. Und damit würden wir ermöglichen, dass einfach diese Nische, die doch recht oder sehr klein ist, in Verkaufszahlen minimal ist, wenn es also um Kunst und Kultur geht, dass man diese Nische deutlich vergrößert und damit natürlich auch die Akzeptanz wiederum für die gesamten Computerspiele erweitert und vergrößert.
Frau Benz, der gesellschaftliche Blick auf Spiele, wie kann der noch verbessert werden aus Ihrer Sicht?
Durch mehr Investitionen. Und zwar würde ich mir wünschen, dass öffentlich-rechtliches Fernsehen den ganz klaren Auftrag hätte, einen Großteil der Gelder in Spiele zu investieren, damit...
Das öffentlich-rechtliche Fernsehen?
Ja.
Okay.
Also, weil ich auf beiden Seiten, ich habe für den WDR als auch für Super RTL gearbeitet, solange die lineare Erzählform da so im Vordergrund ist, und das wird ja schon dann auch durch die Öffentlich-Rechtlichen mit der Quote und so weiter schon vorgegeben, dann löst das auch keinen Investitionswillen bei den Privaten aus, weil das dann der Mainstream ist, in dem sich alle bewegen. Und ich würde mir da von allen Seiten und von allen Machern mehr Investitionsvertrauen, Wunsch und Initiative wünschen, damit was auch in dem Bereich passiert, aber auch ganz klar von Seiten der Politik, dass endlich, warum sollte man nicht einen Spieleentwickler damit beauftragen, für Musik, Bildungskanon der Klasse 9 dann ein Spiel zu entwickeln? Weil dann hätte man die Komponente, daran müssen die sich unterhalten, und dann könnte man das Kreativteam des Entwicklers damit losschicken.
Auch da muss bei den Betreffenden erstmal das Bewusstsein herrschen, dass sowas überhaupt geht. Dass musikalische Bildung auch durch Computerspiele
möglich
ist. Ja,
und da wäre auch ein guter Anfang, wenn unsere Museen endlich anfangen würden, in interaktive Erlebnisse auch zu investieren und ihre Ausstellungen gangbar zu machen. Ich war neulich im Gemeindemuseum in Den Haag, und gibt es eine wunderbare Ausstellung Wunderkammers, eigentlich für Kinder. Und die können dann mit dem Tablet diese Wunderkammern entdecken. Das ist eine Art Schnitzeljagd, die dich von Raum zu Raum führt. Aber in jedem Raum gibt es dann ein Spiel zu der Ausstellung, die in dem Raum ist. Und sowas habe ich ehrlich gesagt in einem deutschen Museum noch nicht gesehen. Und ich war wirklich inspiriert und begeistert. Und meine Schwiegermutter, die Lehrerin ist und gar nichts von Computerspielen hält, die hat dadurch einen komplett anderen Blick darauf bekommen und war genauso begeistert wie ich.
Frau Güdemann.
Das klingt toll. Da muss ich auch hin. Ich würde tatsächlich das auch genauso unterstützen, wie Frau Benz das gesagt hat, und auch noch einen Schritt davor gehen. Damit diese Projekte sich so ermöglichen können, müssen die Leute einfach offener werden. Es geht nicht darum, dass jeder immer total viel spielt. Ja? Wir sind alle auch Leser, Fernsehgucker, Filmgucker, Museumsbesucher. Wir müssen uns von diesem Gamer-Begriff lösen. Also jeder von uns ist ein Spieler, ein Player, und gar nicht so sehr uns so abschotten als ich bin ein Gamer, sondern viel neugieriger sein. Also wer von den Anwesenden würde sagen, nee, lesen, ach, da komme ich eigentlich nicht zu, das ist auch nicht so meins, da habe ich keinen Zugang. Das ist aber was sie im Bereich Games ganz oft noch hören, dass Leute sagen, da ist mir meine Zeit eigentlich zu schade für. Und davon muss man mal wegkommen.
Computerspiele sind der Jazz der 2017er Jahre.
Ja, also einfach mal ausprobieren, einfach zulassen, einfach mal sich anschauen. Es gibt, glaube ich, mittlerweile für jeden, jede Altersgruppe, jedes Hobby, jedes Interesse, ein geeignetes Spiel. Und alle, die hier sind, lade ich auch ein, das nochmal in der Ausstellung zu erkunden. Das müssen nämlich nicht immer diese Spiele sein, wo die großen Werbungen draußen hängen oder die im Fernsehen läuft.
Kulturgut, Computerspiele. Sind Computerspiele Kunst und Kulturgut? Bin gespannt, ob wir diese Frage in 10 Jahren auch noch diskutieren werden. Das war es jedenfalls erstmal von uns, das Kulturpolitische Forum in WDR 3 zusammen mit dem NRW-Kultursekretariat und dem Kulturmagazin K-West. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an die Runde, die Game Designerin Lucy Benz, die Kulturwissenschaftlerin Denise Günemann, der Direktor des NRW-Kultursekretariats Dr. Christian Esch und der Art Director des Spieleentwicklers Ubisoft Edgar Bittencourt. Und mein Name ist Sebastian Wellendorf. Das war's von uns. Dankeschön.